Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Guten Abend, mein Raffi.
Guten Abend.
Wie geht's dir?
Weißt du, wie es mir geht?
Ich frag dich trotzdem nochmal. Die Leute wissen ja nicht, wie es dir geht.
Sonntagabend und ja, morgen muss ich arbeiten.
Wunderbar, Raffi. Hör mal, so viel Interesse und Zuwendung habe ich ja noch nie erlebt an einem Podcast-Anfang mit dir. Aber wir beide sind auch nicht so die Sonntagabends-Fans, oder?
Nee.
Ich weiß nicht, ich konnte Leute noch nie verstehen, die Sonntage irgendwie immer so gefeiert haben. Es ist für mich ein Tag, in dem ich immer irgendwie nicht gut drauf bin und eigentlich nur schlafen will.
Das glaube ich normal. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so.
Ich glaube, das ist jetzt auch in der Winterzeit irgendwie, dann geht der Tag so schnell rum und man denkt sich abends, was ist eigentlich genau heute passiert, außer dass ich Ofenkäse gegessen habe und irgendwie einmal im Park spazieren war.
Ja, wenn wir hier fertig sind, dann ist der Podcast ja auch schon wieder vorbei. Dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, das ist dunkel, meine ich.
Wenn wir fertig sind, ist der Podcast vorbei, das ist korrekt. Aber auf dich wartet ja noch eine kleine Überraschung im Ofen.
Ja.
Ich habe dem Raffi nämlich, nett wie ich bin und die tollste Freundin, die ich bin, eben ein rundes Wunder in den Ofen geschoben. Das klingt falsch, wenn ich das so erzähle. Ein Ofenkäse natürlich. Und damit du was Spannendes zum Knabbern hast bei der spannenden Folge. Was Spannendes zum Knabbern, was Leckeres zum Knabbern hast während der Folge. Das ist ein bisschen unfair. Du darfst jetzt gleich den Ofenkäse essen und ich muss dich jetzt hier gleich mit True Crime versorgen. Bist du gespannt auf die heutige Folge?
Ja, du hast sehr viel geteased über die Woche. Also
weißt du ungefähr, worum es gehen wird?
Das weiß ich, ja.
Das weißt du. Also du weißt, welches Oberthema wir haben. Mhm. Stimmt, ich habe es dir gesagt. Ne? Okay, dann darfst du es jetzt noch nicht verraten. Aber du hast noch nie von dem Fall gehört, oder?
Mhm.
Hast du nicht?
Nee, habe ich nicht.
Okay, Raphael hat gerade nur den Kopf geschüttelt, deswegen habe ich ihn nochmal angeguckt, weil ich dachte, Raffi, das können die Leute nicht sehen, wenn du da einen Kopf schüttelst.
Ich Podcast-Profi.
Du bist ein richtiger Pro, bist du. Okay, ja, es gibt auf jeden Fall eine kleine Inhaltswarnung. Ich werde heute sehr viel zitieren von den Menschen, denen es heute geht. Das werde ich aber hoffentlich immer vorher deutlich machen, dass ihr wisst, dass das nicht meine Aussagen sind. Aber das sollte euch ja eigentlich klar sein. Dann würde ich sagen, Raffi, ich wünsche dir einen guten Appetit mit deinem Ofenkäse. Und euch wünsche ich viel Spannung beim Zuhören. Dies ist die Geschichte, wie ich Elliot Rodger entstanden bin. Dies ist die Geschichte meines gesamten Lebens. Es ist eine dunkle Geschichte. Von Traurigkeit, Wut und Hass. Es ist die Geschichte eines Krieges gegen grausame Ungerechtigkeit. In dieser großartigen Geschichte werde ich jedes einzelne Detail meines Lebens offenlegen. Jedes einzelne bedeutende Erlebnis, das ich aus meinem übergeordneten Gedächtnis entnommen habe und wie diese Erfahrungen meine Sicht auf die Welt geprägt haben. Diese Tragödie hätte nicht passieren müssen. Aber die Menschheit hat mich dazu gezwungen. Und diese Geschichte wird erklären, warum. Mein Leben fing nicht dunkel und verdreht an. Ich war ein glückliches und glückseliges Kind, das sein Leben in vollen Zügen genoss. In einer Welt, die ich für rein und gut hielt. Es ist früher Abend. Peter Rodger sitzt mit ein paar Freunden gemütlich beim Abendessen, als sein Handy klingelt. Eine neue Mail in seinem Postfach. Sein Sohn, der im 100 Meilen entfernten Isla Vista in Santa Barbara studiert, hat ihm eine Datei zukommen lassen. Peter öffnet die Nachricht seines Sohnes und liest den Titel My Twisted World, The Story of Elliot Rodger by Elliot Rodger. Insgesamt hatte Elliot sein Manifest an 34 Leute versendet. Alte Schulfreunde, Familienmitglieder, LehrerInnen aus seiner alten Highschool und sein renommierter Psychologe Charles Sophie, der bereits mit Michael Jackson und Paris Hilton gearbeitet hat, erhalten das 137 Seiten lange Werk, das das Massaker am Abend des 23. Mai 2014 erklären soll. Als Lee Chin, Elliots Mutter, die Datei öffnet, überkommt sie ein ungutes Gefühl. Mit zitternden Händen gibt sie den Namen ihres Sohnes in die Suchmaschine des Handys ein. Sofort wird ihr ein YouTube-Video angezeigt. Li Xin drückt auf den Wiedergabe-Button. Ihr Sohn sitzt in seinem BMW und spricht mit verachtendem Blick folgende Sätze. Morgen ist der Tag der Vergeltung. Der Tag, an dem ich mich an der Menschheit rächen werde. An euch allen. In den letzten 8 Jahren meines Lebens, seit ich in die Pubertät gekommen bin, war ich gezwungen, eine Existenz voller Einsamkeit, Ablehnung und unerfüllter Wünsche zu ertragen. Nur weil sich Mädchen nie zu mir hingezogen fühlten. Mädchen haben ihre Zuneigung, ihren Sex und ihre Liebe anderen Männern geschenkt, aber nie mir. Ich bin 22 Jahre alt und immer noch Jungfrau. Ich habe noch nie ein Mädchen geküsst. Ich bin seit 2,5 Jahren auf dem College, eigentlich schon länger, und ich bin immer noch Jungfrau. Es ist sehr quälend. Das College ist die Zeit, in der jeder diese Dinge wie Sex, Spaß und Vergnügen erlebt. In diesen Jahren musste ich in Einsamkeit verrotten. Das ist nicht fair. Ihr Mädchen habt euch nie zu mir hingezogen gefühlt. Ich weiß nicht, warum ihr Mädchen euch nicht zu mir hingezogen fühlt, aber ich werde euch alle dafür bestrafen. Es ist eine Ungerechtigkeit, ein Verbrechen, denn ich weiß nicht, was ihr an mir nicht seht. Ich bin der perfekte Kerl und doch werft ihr euch diesen widerlichen Männern an den Hals und nicht mir, dem obersten perfekten Gentleman. Li Xin ruft sofort ihren Ex-Mann Peter an. Du musst sofort auf YouTube gehen. Es geht um Elliot. Als Peter hört, welche schrecklichen Dinge sein Sohn in die Kamera erzählt, überkommt ihn eine Welle der Dunkelheit, wie er sich später erinnern wird. A really dark force of horrible energy hit me. Sofort machen sich beide Eltern sowie Elliots Stiefmutter Sumaya Akabun in getrennten Wagen auf den Weg nach Santa Barbara, um nach dem Wohlergehen ihres Sohnes zu schauen. Ich wusste nicht, was er tun würde, sagt sein Vater. Ich wollte ihn einfach nur finden, mit ihm reden. Sie wissen schon, ihn halten, einfach nur vernünftig reden. Nach einer Stunde rasanter Fahrt über die Highways parken Peter Li und Sumaya ihre Autos in der Nähe von Elliots Apartment, als plötzlich die Handys der beiden nicht mehr stillstehen. Die wichtigsten Wortfetzen stechen sofort ins Auge. Schwarzer BMW, Amoklauf, University of California. Panisch tippt Peter Rogers den Anrufbutton, um seinen Sohn zu erreichen. Wieder und wieder. Doch niemand hebt ab. Schließlich rufen sie bei der Polizei an, die die Eltern darum bitten, an einem Einkaufsladen in der Nähe zu halten und dort auf die Officer zu warten, die sie bald erreichen würden, um ihnen Genaueres mitteilen zu können. Einer der Officer nähert sich dem Auto und bittet um ein Gespräch. Wir haben einen Verstorbenen gefunden und in seiner Tasche einen Führerschein, auf den die Beschreibung ihres Sohnes passt. Nicht wahrhaben wollend und verzweifelt schreit Elliots Mutter los. Nein, 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 er ist nicht tot. Mein Junge ist nicht tot. Peter Rogers bittet verzweifelt um Bestätigung. Auch er kann die Worte der anwesenden Officer nicht greifen. Wir haben eine verstorbene Person gefunden und wir haben einen Führerschein in seiner Tasche gefunden, der auf die Beschreibung ihres Sohnes passt, wiederholt der Officer kühl. In diesem Moment wurde Peter Rogers klar, dass sein Sohn tatsächlich nicht mehr lebte. All ihre Bemühungen waren umsonst. Das Blutbad, das ihr Sohn anrichtete, konnte nicht mehr verhindert werden. In den nächsten Stunden wird der Familie und der ganzen Welt das Ausmaß Elliots Vergeltung bekannt. Überall ReporterInnen, Kameras und Mikrofone, die nach und nach die Taten von Elliot ans Licht bringen sollen. Elliot begann die ersten Vergeltungsschläge seines Hasses in seinem Apartment in der Seville Road, wo er 3 seiner Mitbewohner durch mehrfache Messerstiche tötete. George Chen, James Hong und David Wang. Blutspuren, die später im Hausflur gefunden wurden, deuten darauf hin, dass Elliot einen oder mehrere der jungen Studenten beim Betreten der Wohnung angegriffen hatte. Ein blutiges Badetuch und Papiertücher im Badezimmer deuten darauf hin, dass Roger versucht hatte, den Flur zu reinigen. Die Position, in der die jungen Männer aufgefunden wurden, deuteten ebenfalls darauf hin, dass jeder von ihnen beim Betreten der Wohnung einzeln getötet wurde. Nach dem brutalen Messerangriff auf seine Mitbewohner kaufte Elliot Roger sich erst einmal einen Kaffee. Gegen 20.30 Uhr wurde er auf dem Parkplatz seines Wohnhauses gesehen, wie er in seinem Auto an seinem Laptop arbeitete. Um 21.17 Uhr lud er sein Retribution-Video hoch und schickte um 21.18 Uhr eine E-Mail mit seinem Manifest weiter. Kurze Zeit später fuhr Elliot zum Haus der Alpha-Phi-Schwesternschaft, um dort seine Hassobjekte der Wahl umzubringen. Frauen. Einige Minuten lang klopfte er dort an der Eingangstür. Nachdem niemand die Türe öffnete, begann er auf die Menschen in der Nähe zu schießen. Elliot traf zwei Frauen mit seinem automatischen Gewehr und tötete zwei weitere Frauen. Eine dritte wurde verletzt. Doch das war Elliot nicht genug. Genügend Munition übrig, entschied sich Elliot weiterzufahren. Aus seinem BMW schoss er in ein unbesetztes Café und anschließend mehrmals in einen Feinkostladen. Ein Mann wurde von 7 Schüssen getroffen und getötet. Roger fuhr auf der falschen Straßenseite nach Süden, rammte einen Fußgänger und schoss auf 2 weitere Personen auf dem Bürgersteig, verfehlte sie aber. Er schoss auf ein Paar, das aus einer Pizzeria kam, wie er verliebte Menschen hasste, und auf eine Radfahrerin. Dann fuhr er weiter in Richtung Süden, Fenster runter, Gewehr richten, schießen. Die Kugel soll eine weitere Frau treffen, doch Elliot verfehlte sie. Dann bog er auf Del Playa Drive nach Osten ab und wendete sein BMW, um weiter nach Westen zu fahren. Dort kam es zu einem Schusswechsel mit einem Sheriff, der auf einen Telefonanruf vom Passanten reagierte. Elliot traf bei diesem Schusswechsel 2 Fußgänger. Elliot ist schnell und schafft es zu flüchten. Als er auf dem Camino del Sur nach Norden abbog, schoss Elliot Roger in der Straße Sabadotade auf 3 Menschen und verletzte sie. Dabei rammte er einen Skateboarder und 2 Radfahrer. Als er weiter nach Osten abbog, traf er mit seinem Auto einen weiteren Skateboarder und schoss an der Kreuzung auf 2 weitere Männer. In der Nähe eines Parks lieferte sich Roger einen weiteren Schusswechsel mit 3 Hilfs-Sheriffs. Eine Kugel traf Elliot in die Hüfte. Doch Elliot fährt fest entschlossen weiter. Das Adrenalin in seinem Körper lässt ihm den Schmerz kurz vergessen. Als er von der Polizei verfolgt wirkt, biegt er ein 2. Mal nach Süden und dann wieder nach Westen. Er stößt wieder mit einem Radfahrer zusammen und sein Auto kommt plötzlich zum Stehen. Um 9.35 Uhr findet die Polizei Elliot tot in seinem Auto vor. Bevor die PolizistInnen ihn zur Verantwortung ziehen konnten, richtete Elliot den Lauf seines Gewehres an seinen Kopf und drückte ab. Im Auto werden 3 Pistolen, mehrere Messer, 6 leere 10-Schuss-Magazine und 548 Schuss nicht verbrauchte Munition gefunden. God bless America. Elliot Roger tötete an diesem Abend 6 Studenten und Studentinnen der University of California. Neben seinen 3 Mitbewohnern starben Catherine Cooper, 22 Jahre, Christopher Ross Michael Martinez, 20 Jahre und Veronica Elizabeth Weiss, 19 Jahre. Alle starben an Schussverletzungen. 14 weitere Personen wurden verletzt, 7 durch Schusswunden und 7 durch stumpfe Verletzungen. Diese erlitten, als Elliot sie mit seinem Fahrzeug rammte. 11 der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. An diesem Abend zerstörte Elliot Roger nicht nur das Leben von 6 jungen Menschen, sondern auch die Normalität von 6 Familien, die ihre Kinder hatten in die große weite Welt ziehen lassen, um zu studieren. Weg von zu Hause, weg von der Sicherheit. Loslassen, das müssen alle Eltern irgendwann. Junge Erwachsene sollen sich ausprobieren, das Leben feiern, Lippen küssen, Nächte durchfeiern, vielleicht auch unkluge Entscheidungen treffen, Liebeskummer haben, im Bett neben jemand anderen aufwachen, Freunde treffen, Vorlesungen schwänzen, um vielleicht doch noch ein bisschen länger liegen bleiben zu können. Es war genau diese Welt, zu der Elliot Roger keinen Zutritt hatte. Genau diese Dinge, die ihm verwehrt wurden. Klar wird dies in seinem Manifest, als er über seinen 22. Geburtstag berichtet. Der letzte verzweifelte Versuch, noch einmal ein angenehmes College-Leben in Isla Vista zu führen, fand zu einem endgültigen und verheerenden Höhepunkt am Samstagabend, dem 20. Juli, nur wenige Tage vor meinem 22. Geburtstag statt. Es war der Tag, an dem ich beschloss, in Isla Vista auszugehen und zu versuchen, meine Jungfräulichkeit zu verlieren, bevor ich 22 wurde. Das war das Einzige, was mich hätte retten können. Ich wollte dem weiblichen Geschlecht eine letzte Chance geben, mir das Vergnügen zu bereiten, das ich von ihnen verdiente. Auf der Party waren etwa 100 Leute und jeder war mit einer Gruppe Freunden zusammen, außer mir. Ich lief in meiner betrunkenen Zuversicht ein paar Augenblicke herum, bediente mich am Bier und versuchte mich wie ein normaler Partygänger zu verhalten. Bald war ich frustriert, dass niemand mir Aufmerksamkeit schenkte. Vor allem die Mädchen. Ich sah Mädchen, die sich mit anderen Typen unterhielten, die aussahen wie unausstehliche Schlampen. Aber keiner von ihnen zeigte irgendein Interesse an mir. Als meine Frustration wuchs, wuchs auch meine Wut. Ich stieß auf einen Asiaten, der sich mit einem weißen Mädchen unterhielt. Dieser Anblick erfüllte mich mit Wut. Ich hatte immer das Gefühl, dass weiße Mädchen weniger von mir hielten, weil ich halb asiatisch war. Aber dann sah ich dieses weiße Mädchen auf der Party, die mit einem Vollblutasiaten spricht. Diese Art von Aufmerksamkeit hatte ich noch nie von einem weißen Mädchen. Und weiße Mädchen sind die einzigen Mädchen, die mich ansprechen, vor allem Blondinen. Wie kann ein hässlicher Asiate die Aufmerksamkeit einer weißen Frau auf sich ziehen, während ein schöner Eurasier wie ich nie von ihnen beachtet wurde? Ich starrte sie eine Weile an und beschloss dann, dass ich genug beleidigt worden war. Ich ging wütend auf sie zu und stieß den Asiaten zur Seite, wobei ich versuchte, sowohl dem Jungen als auch dem Mädchen gegenüber großspurig und arrogant aufzutreten. Mein betrunkener Zustand wurde mir zum Verhängnis und nach ein paar Minuten fiel ich fast zu Boden. Sie sagten so etwas in der Art wie, dass ich sehr betrunken sei und dass ich etwas Wasser holen müsse. Also verließ ich sie wütend und ging hinaus in den Vorgarten, wo eh die meiste Party stattfand. Doch die Wut kochte in mir hoch, als ich merkte, dass ich gerade vor dieser Konfrontation weggelaufen war. Also stürmte ich zurück ins Haus und beleidigte und beschimpfte den Asiaten, bevor ich wieder nach draußen ging. Ich stand eine Weile unbeholfen im Vorgarten und merkte, wie erbärmlich ich ganz alleine aussah, während alle um mich herum feierten. Um mich zu beruhigen, kletterte ich auf einen hölzernen Vorsprung, der an die Straße grenzte, und ließ mich auf einen der dortigen Stühle fallen. Isla Vista war zu dieser Zeit in seinem wildesten Zustand und ich sah viele Typen mit heißen blonden Mädchen am Arm herumlaufen. Das machte mich wütend, so wie immer. Ich sollte einer von diesen Typen sein, aber keine blonde Frau gab mir diese Chance. Ich schaute auf sie alle herab. Und in meiner betrunkenen Unachtsamkeit streckte ich meinen Arm aus und tat so, als ob ich sie alle erschießen wollte und lachte. Ich lachte leichtsinnig, als ich es tat. Schließlich kletterten einige Partygäste zu mir auf den Sims. Es waren alles unausstehliche, rüpelhafte Jungs, die ich eh schon immer verachtet habe. Ein paar hübsche Mädchen kamen auf sie zu und sprachen mit ihnen, aber nicht mit mir. Sie fingen alle an, sich direkt neben mir zu unterhalten, und keines der Mädchen schenkte mir irgendwelche Aufmerksamkeit. Ich erhob mich von meinem Stuhl und versuchte wieder arrogant aufzutreten und alle zu beleidigen. Doch sie lachten mich nur aus und fingen an, mich zu beleidigen. Das war der letzte Strohhalm. Ich hatte genug Beleidigungen in dieser Nacht ertragen. Eine dunkle, hasserfüllte Wut überkam mein ganzes Wesen, von dem 10 Fuß hohen Sims zu stoßen. Mein Hauptziel waren die Mädchen. Ich wollte sie dafür bestrafen, dass sie mit den unausstehlichen Jungs geredet hatten und nicht mit mir. Das war eines der törichtsten Dinge, die ich je getan habe. Und ich riskierte dabei fast alles. Aber ich war so betrunken vor Wut, dass es mir egal war. Es gelangte mir nicht, eine von ihnen von der Kante zu stoßen. Und die Jungs begannen mich zu schubsen, was dazu führte, dass ich derjenige war, der auf die Straße fiel. Als ich landete, spürte ich ein Knacken in meinem Knöchel, gefolgt von einem stechenden Schmerz. Ich stand langsam auf und stellte fest, dass ich nicht einmal mehr richtig laufen konnte. Ich musste humpeln und das tat ich auch. Ich versuchte so schnell wie möglich von dort wegzukommen. Als ich mit meinem zertrümmerten Bein ein paar Meter die Del Playa hinunterstolperte, bemerkte ich, dass jemand meine Gucci-Sonnenbrille gestohlen hatte, die mir meine Mutter geschenkt hat. Ich liebte diese Sonnenbrille und ich musste sie zurückbekommen. Ich drehte mich also vehement um und taumelte zurück zur Party. Zu diesem Zeitpunkt war ich allerdings so betrunken, dass ich vergaß, wo die Party war und schließlich in den Vorgarten des Nachbarhauses lief und verlangte zu wissen, wer meine Sonnenbrille genommen hatte. Die Leute in diesem Haus müssen mit dem befreundet gewesen sein, mit denen ich mich zuvor gestritten hatte, denn sie begrüßten mich mit bösartiger Feindseligkeit. Sie beschimpften mich mit Namen wie Schwuchtel und Muschi. Typische Dinge, die diese Art von Drecksäcken sagen würde. Eine ganze Gruppe von diesen Widerwärtigen kam auf mich zu und zerrte mich in ihre Einfahrt, schubsten und schlugen mich. Ich wollte kämpfen und sie alle umbringen. Ich schaffte es, dem Hauptangreifer einen Schlag zu versetzen, aber das veranlasste sie nur, mich noch mehr zu schlagen. Schließlich beendeten einige andere Leute von der Straße den Kampf. Ich stand auf und taumelte davon. Diese höchst ungerechte Erfahrung, vor allen Leuten in Isla Vista geschlagen und gedemütigt zu werden und ihr anschließendes Desinteresse an meinem Wohlergehen waren der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich gab ihnen alle noch eine letzte Chance, mich zu akzeptieren, mir einen Grund zu geben, sie nicht zu hassen, und sie haben es mir auf verheerende Weise in mein Gesicht geschlagen. Ich habe der Welt zu viele Chancen gegeben. Jetzt ist Zeit für Vergeltung. Wie kann so ein junger Mensch so hasserfüllt und so selbstzerstörerisch werden? Und warum konnte niemand den Amoklauf verhindern? Elliot Rodger wurde am 24. Juli 1991 in London in eine berühmte Familie geboren. Seine Eltern waren der britische Filmemacher Peter Rodger, bekannt durch seine Arbeit als Second-Unit-Regisseur bei The Hunger Games, und die malaysische Lee Shin Rodger, die als Rechercheassistentin für eine große Filmcompany arbeitete. Elliot hatte außerdem eine jüngere Schwester namens Georgia. Sein Großvater väterlicherseits war der Fotojournalist George Rodger, der bekannt geworden ist durch seine Aufnahmen der Massengräber im KZ in Bergen-Belsen. Die Familie wanderte später in die USA aus und ließ sich dort nieder, wobei Rodger in Los Angeles, Kalifornien, aufwuchs. Seine Eltern ließen sich später scheiden und sein Vater, Peter Rodgers, heiratete erneut die marokkanische Schauspielerin Soumaya Akaboun. Schon früh zeigten sich Auffälligkeiten in Elliots Verhalten. Im Jahre 1999, als Elliot 8 Jahre alt war und seine Eltern sich gerade scheiden ließen, reichte Lee Shin, Elliots Mutter, eine eidesstattliche Erklärung ein, in der sie Elliot als hochfunktionales, autistisches Kind beschrieb und sagte, sie benötige mehr Unterhalt, um für ihn sorgen zu können. Sein Vater, Peter Rodgers, konterte mit einem Arzt aus Beverly Hills, Stephen M. Skepper, der diese Diagnose anzweifelte und sagte, dass sie die Möglichkeit von Depressionen oder Angstzuständen nicht berücksichtige. Dr. Skepper sagte, dass Elliot zur weiteren Untersuchung und Behandlung zu einem Kinderpsychiater geschickt werden sollte. Sein Vater sagte, dass er in der Grundschule nur sehr wenige Freunde hatte. Er war still und schüchtern. Er hatte auch, Zitat, eine gewisse Zwangsstörung an sich, stellte seinen Teller immer an denselben Platz am Esstisch und trug immer dieselbe Kleidung. Es wurde vermutet, dass Elliot im Autismus-Spektrum lebte, obwohl er nie offiziell diagnostiziert wurde. Elliot schrieb in seinem Tagebuch, dass sich seine Wut schon in jungen Jahren aufbaute. Als Sohn eines Hollywood-Insiders, der einen Platz in der ersten Reihe bei den Mächtigen und Glamourösen der Unterhaltungsindustrie hatte. Mein kleines 9-jähriges Ich erkannte, dass es Hierarchien gab, dass einige Leute besser waren als andere. Eifersucht und Neid, das sind 2 Gefühle, die mein ganzes Leben beherrschen und mir immensen Schmerz zufügen sollten, schrieb Elliot. Solange man sich zurückerinnern konnte, waren die Eltern mit der Sorge um die geistige Gesundheit des Jungen konfrontiert. Ein Schatten, der fast jeden Tag von Elliots Leben über dieser Familie in Los Angeles hing. Mit einem einsamen und introvertierten Kind konfrontiert, versuchten sie ihn zu Verabredungen zum Spielen zu bewegen, brachten ihn vom Berater zu Therapeut, drängten ihn, antipsychotische Medikamente zu nehmen und schoben ihn von Schule zu Schule. Seine Mutter schenkte ihrem Sohn das Auto, von dem sie glaubte, dass es ihm helfen würde, seinen Status zu verbessern. Einen schwarzen BMW. Dem BMW, mit dem er einige Jahre später das Leben von vielen Gleichaltrigen auslöschen würde. In der 9. Klasse wurde Elliot Rodger zunehmend gemobbt. Die Kinder merkten, er ist anders als sie. Und schrieb später, dass er jeden Tag allein in der Schule weinte. Zu dieser Zeit entwickelte er eine Vorliebe für das Multiplayer-Online-Spiel World of Warcraft, das sein Leben für den größten Teil seiner Teenagerjahre und kurzzeitig bis in seine 20er-Jahre hinein beherrschte. Auch an der weiterführenden Schule, der Crespi Camelot High, fand Elliot keine Freunde. Er vertrieb sich die Zeit mit seinem YouTube-Account und einem Blog mit dem Titel Elliot Rodgers Official Blog, in dem er Einsamkeit und Ablehnung zum Ausdruck brachte. Elliot verbrachte viel Zeit auf einer Vielzahl von Webseiten im Internet, die unter dem gesammelten Begriff Manosphere zu finden sind. Von da aus gelangt man dann zu Homepages, die sich mit Antifeminismus, Männerrechten und Frauenhass beschäftigen. Auch sogenannte Insel treffen sich im Manosphere. Was genau Insel sind und warum Elliot oft als King of Insels betitelt wird, erzähle ich euch gleich noch. Nachdem Elliot 18 Jahre alt geworden war, lehnte er die psychiatrische Betreuung komplett ab und isolierte sich immer mehr von der Außenwelt. Er sagte, dass er nicht in der Lage war, Freundschaften zu schließen. Die anderen widerten ihn einfach an. Vor allem im College verachtete er die anderen Studenten und vor allem die Studentinnen. Auf der einen Seite sah er sich selbst als, Zitat, Alpha Male und auf der anderen Seite als ewige Jungfrau an, den niemand auch nur anfassen wollte. Ich war der Meinung, dass es ihm sehr schnell helfen würde, die Fähigkeiten zu entwickeln, wenn ich ihn rauslasse und ihm Unabhängigkeit gebe und ihn in eine normale Gesellschaft integriere, sagte sein Vater über die Entscheidung, Elliot im Santa Barbara College einzuschreiben. Auf den ersten Blick schien Elliot Rodger ein privilegierter Sohn Hollywoods zu sein. Die Filmpremieren auf dem roten Teppich, die $500-Pullover von Neiman Marcus, die Armani-Hemden und die Gucci-Sonnenbrillen, der BMW. Doch Scheidungsunterlagen und Interviews deuten auf ein Leben hin, das weniger vom Hollywood-Glamour geprägt war, als vom Auf- und Abschwung, den die Karriere seines Vaters als freiberuflicher Fotograf und Regisseur mit sich brachte, schrieb die New York Times. Rodger behauptete in seinem Manifest, dass er 2011 ein Paar, auf das er eifersüchtig war, mit Kaffee beworfen hätte. Er behauptete auch, dass er bei einem weiteren Vorfall zwei Mädchen mit Kaffee bespritzt hatte, weil sie ihn nicht anlächelten. In My Twisted World, also meine verdrehte Welt, schrieb Elliot, dass er sich durch seine gemischte Rasse von den normalen weißen Kindern unterscheide. In einem Online-Video sagte er, dass er gegen interrassische Partnerschaften sei und verfasste mehrere rassistische Beiträge in Bezug auf afroamerikanische, südasiatische und ostasiatische Menschen, in denen er erklärte, dass man, wenn man Männer dieser ethnischen Gruppe mit weißen Frauen zusammenkommen sieht, aus dem Leben scheiden möchte. Vollasiatische Männer sind ekelhaft, hässlich und weiße Mädchen würden niemals auf dich stehen. Du bist nur verärgert, dass du als asiatisches Stück Scheiße geboren wurdest, also schlägst du um dich, indem du diese gefälschten Bilder verlinkst. Du gibst sogar zu, dass du wünschst, du wärst halb weiß. Du wirst nie halb weiß sein und deinen Traum, eine weiße Frau zu heiraten, wirst du nie erfüllen. Ich schlage vor, du springst von einer Brücke. In seinem Manifest machte Rodger eine rassistische Bemerkung über einen anderen Jungen und skizzierte dabei einige seiner Pläne. Wie kann es sein, dass ein minderwertiger, hässlicher, schwarzer Junge ein weißes Mädchen bekommen kann und ich nicht? Ich bin schön und ich bin selbst halb weiß. Ich stamme von der britischen Aristokratie ab. Du stammst von Sklaven ab. Am Tag, vor dem Tag der Vergeltung, werde ich die erste Phase meiner Rache beginnen. Ich werde in aller Stille so viele Menschen wie möglich in der Umgebung von Isla Vista töten, indem ich sie durch irgendeine Art von Trick in meine Wohnung locke. Ein Krieg gegen die Frauen sei die zweite Phase seines Plans. Die zweite Phase wird am Tag der Vergeltung selbst stattfinden, kurz vor dem ultimativen Massaker. Mein Krieg gegen die Frauen. Rodger erklärte in seinem Manifest, in seiner idealen Welt würde er alle Frauen in Konzentrationslagern unter Quarantäne stellen. In diesen Lagern würde die große Mehrheit der weiblichen Bevölkerung absichtlich verhungern. Das wäre ein effizienter und passender Weg, sie alle zu töten. Ich würde einen riesigen Turm nur für mich selbst bauen lassen und ihnen gemütlich beim Sterben zusehen. Er träumte auch von einer reinen Welt, in der sich der Geist des Menschen zu größeren Höhen als je zuvor entwickeln könnte. Zukünftige Generationen werden ihr Leben frei von der Barbarei des Geschlechts und der Frauen leben, was sie in die Lage versetzen wird, ihre Intelligenz zu erweitern und die menschliche Rasse zu einem Zustand vollkommener Zivilisation voranzubringen. Kurzer Einwand, noch nie so einen Haufen Scheiße gehört. Sorry. Er sagte, dass er vorhatte, seinen Halbbruder und seine Stiefmutter zu töten, aber geistig nicht darauf vorbereitet war, seinen Vater zu töten. Warum er das letztendlich nicht gemacht hat, weiß man natürlich nicht. Im September 2012 besuchte Elliot einen Schießstand, um das Schießen mit Handfeuerwaffen zu üben. Im November kaufte er in Goleta seine erste Handfeuerwaffe, eine Glock 34, die er als effiziente und hochpräzise Waffe bezeichnete. Anfang 2013 kaufte der junge Student zwei weitere Handfeuerwaffen. Beides, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sig-Sauer-Pistolen und schrieb, sie seien von viel höherer Qualität als die Glock und viel effizienter. Er erwarb die Waffen legal in Oxnard und Burbank, Kalifornien. Elliot erklärte in seinem Manifest, mindestens $6,000 gespart zu haben, um die Waffen und das Zubehör für die Anschläge zu kaufen. WaffenrechtsexpertInnen in Kalifornien sagten, dass es in Elliot Rogers bekannter Vorgeschichte nichts gab, was ihn am legalen Kauf von Schusswaffen hinderte. Nur 2 Jahre später setzt Elliot seine hasserfüllten Pläne in die Tat um. In den letzten Zeilen schreibt er: "Und so endet mein tragisches Leben. Wer hätte gedacht, dass sich mein Leben so entwickeln würde? Ich nicht. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, diese Welt sei ein guter und glücklicher Ort. Als ich ein Kind war, war meine ganze Welt unschuldig. Erst als ich in die Pubertät kam und anfing, Mädchen zu begehren, wurde mein ganzes Leben zu einer lebenden Hölle. Ich begehre Mädchen, aber die Mädchen begehren mich nicht zurück. Das ultimative Übel hinter der Sexualität ist die menschliche Frau. Sie sind die Hauptverursacher von Sex. Sie. Sie bestimmen, welche Männer ihn bekommen und welche nicht. Frauen sind fehlerhafte Geschöpfe und meine Misshandlung durch sie hat mir diese traurige Wahrheit vor Augen geführt. Es ist etwas sehr verdreht und falsch mit der Art, wie ihre Gehirne verdrahtet sind. Sie denken wie Bestien und in Wahrheit sind sie die Bestien. Frauen sind nicht fähig, Moral zu haben oder vernünftig zu denken. Sie werden vollständig von ihren verdorbenen Gefühlen und abscheulichen sexuellen Impulsen gesteuert. Aus diesem Grund sind die Männer die, die die Freuden des Sex und das Privileg der Fortpflanzung erleben. Das habe ich mein ganzes Leben lang beobachtet. Die schönsten Frauen paaren sich mit den brutalsten Männern, statt mit großartigen Gentlemen wie mir." Am 23. Mai 2015, nach dem ersten Jahrestag der Anschläge, versammelten sich Hunderte von Menschen an der UCSB zu einer Mahnwache. Die Mutter von George Chen hielt bei dieser Veranstaltung eine Rede. Seit der Tat haben sich die Familien der Betroffenen zusammengeschlossen, um für Waffenkontrolle zu kämpfen. Wie wir alle wissen, vergeblich. "Ihr Tod hat unser Leben erschüttert", schrieben die Angehörigen von Cooper, Michaels, Martinez und Weiss 2014 in einem Brief an die Gesetzgeber des Bundesstaates. Veronica, Katie und Christopher waren kluge und liebevolle junge Erwachsene und wir vermissen sie jeden Tag. 5 Jahre später erinnern sich die Familien in einem Interview von People Magazine an ihre Liebsten. Veronica Weiss, 19 Jahre. Obwohl sie erst Studienanfängerin war, hinterließ Veronica in ihrem ersten Jahr an der UCSB einen bleibenden Eindruck bei ihren Freundinnen. Weiss, die als süß und freundlich in Erinnerung geblieben ist, war Mitglied der Schwesternschaft Delta Delta Delta. Im Herzen ein Wildfang wuchs Weiss mit der Liebe zum Sport auf. In der Highschool war sie Mitglied des Cross-Country-Teams, des Schwimmteams und des Wasserpolo-Teams. Sie war ein herzensguter Mensch, sagte ihre Freundin Effie Sklaventitis, die mit Weiss die Highschool besuchte, damals zu People Magazine. Katie Cooper. Nur wenige Wochen vor dem Angriff stand Katie Cooper vor ihrem Abschluss. Wie Weiss war auch Cooper Mitglied der Schwesternschaft Delta Delta Delta. Cooper wuchs in Chino Hills auf, wo ehemalige LehrerInnen sagten, sie sei klug und unvergesslich. Sie war eine von 2500 SchülerInnen, die ich im Laufe der Jahre unterrichtet habe. Katie war eine herausragende Persönlichkeit. Cooper studierte Kunstgeschichte und Archäologie, als sie starb. Christopher Martinez. "Chris war wirklich ein toller Junge", sagte sein Vater Richard Martinez zum Zeitpunkt des Todes seines Sohnes. "Fragen Sie jeden, der ihn kannte. Sein Tod hat unsere Familie gebrochen." Weihan Wang, 20. Bevor er erstochen wurde, teilte Weihan Wang seinen Eltern mit, er wolle für das nächste Schuljahr aus der Wohnung ausziehen, die er, Roger und Hong gemeinsam bewohnten. "Was kann ich ohne meinen Sohn tun?", sagte Jane Leo über ihr einziges Kind, wie die Los Angeles Times berichtete. "Mein Sohn, mein ganzes Leben. Ich bin so stolz auf ihn." Cheng Yuan Hong, 20 Jahre. "Er war einfach ein wirklich kluger Kerl", sagte ein Student, der mit Hong an einem 24-Stunden-Programmiermarathon arbeitete. "Er hat uns Tipps gegeben und wir haben uns immer unterhalten. Er war der netteste Junge, so großzügig, so hilfsbereit, immer bereit, anderen zu helfen." George Chen. "Er war immer sehr süß und hilfsbereit. Er war immer ein intelligenter Junge. Wenn er nicht am College war, hat er sich buddhistisch engagiert. Manchmal half er älteren Nachbarn, zum Beispiel zum Supermarkt zu gehen oder ihren Müll rauszubringen. Er war so warmherzig und so einfühlsam." Ja, Raffi, ich wollte damit enden, etwas über die Betroffenen zu erzählen, weil ich irgendwie dachte, ich will nicht, dass, ich habe ja relativ viel von ihnen zitiert in dieser Folge und habe mir gedacht, ich will auch am Ende noch ein bisschen was über die Leute erzählen, die davon wirklich getroffen wurden, von seinen Attacken.
Ja.
Was denkst du über den Fall? Hast du da irgendwelche Gedanken zu?
Ja, ich finde es sehr deprimierend halt. Das, was so Amokläufe, finde ich, immer schlimm macht, ist halt, dass man das nicht versteht und dass halt dann immer auch Leute betroffen sind, die eigentlich unschuldig sind und die immer nur für irgendwas stehen, auf das die Amokläufer halt wütend sind oder...
Ja, was bei so Amokläufen irgendwie gefühlt immer im Vordergrund ist, ist so dieser Hass. Also ich finde,
Ist das so?
Oft, würde ich sagen. Also es sind oft Hasstaten, würde ich sagen, die von, also wenn ich jetzt mal so in die Geschichte zurückdenke, sind das oft Leute, die sich irgendwie ausgeschlossen fühlen oder in der Gesellschaft nicht akzeptiert fühlen.
Ja, ja, das
oder,
stimmt.
Oder ne, hier sich nicht genug ins Studentenleben integriert fühlen, sich von Frauen ausgeschlossen fühlen. Wobei ich bei Elliot Rodger auch glaube, dass er sich generell schon früh halt anders gefühlt hat, weil er ja auch anders war. Aber da muss man auch dazu sagen, also wenn die Mutter denkt, dass ein BMW ihm dabei hilft, Status zu bekommen, schwierig. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Wir wissen nicht, wie die Familie zu Elliot Rodger war. Ne? Also man sieht ja auf der einen Seite, dass sie sich auch gekümmert haben, ihn irgendwie psychiatrisch anzubinden. Ich habe aber auch in einem anderen Interview gelesen, dass der Vater ihm irgendwie so ein Pick-up-Artist-Buch geschenkt hatte, damit er irgendwie mit besser Frauen aufreißen kann. Und da denke ich mir auch so, jo.
Habe ich mit 18 geschenkt bekommen.
Echt?
Zum Geburtstag.
Ach, finde ich ganz schlimm.
War mehr oder minder aus Scheiß halt.
Okay, Alter, ey, Leute, rennt, wenn ihr irgendein Typ euch mit Pick-up-Artist-Büchern, wenn ihr das seht, believe me. Been there, done that, run. nee, nochmal zurück zu Elliot Rodger. Also dieser Hass hat sich ja wirklich bei ihm jahrelang aufgestaut. Also ihr könnt das Manifest auch online finden. Ich habe es mir nicht komplett durchgelesen, weil ich es einfach dann doch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wollte. Aber ich es für den Fall halt, um ihn so ein bisschen kennenzulernen und zu verstehen, halt schon wichtig fand, da mal reinzulesen. Und da hat man auch so das Gefühl, er spricht sehr hochgestochen, sagt er auch, er sieht sich als was Besseres. Ist ja auch schon früh damit groß geworden, dass er irgendwie so einen besseren Stand in der Gesellschaft hat. Aber man weiß jetzt nicht genau, was bei ihm, welche psychische Erkrankung bei ihm diagnostiziert wurde. Also viele sagen, ich habe ein Interview mit einem Psychologen gelesen, der definitiv sagt, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im hohen Maße hat. Er sagt ja auch, er wäre der oberste Gentleman.
Ja, finde ich schwer zu spekulieren.
Es sind wie gesagt nur Spekulationen.
Kann ja auch eine Kombination sein.
Definitiv. Also wie gesagt, das war ja am Ende nicht feststehend diagnostiziert.
Ja, du hast aber eben einen Begriff gedroppt und gesagt, wir hören noch mehr davon.
Du meinst Insel?
Ja.
Genau, also Elliot Rodger ist in dem Insel-Network, sage ich jetzt mal, so ein King geworden. Also gilt er so als Vorreiter für die. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Insel was anfangen kannst. Hast du es schon mal gehört?
Du hast ihn mir im Vorfeld des Falles erklärt.
Ah ja, stimmt. Siehst du, ich bin so vergesslich. Hast du dir denn gemerkt, was es heißt, Insel?
Ich weiß nicht, was du wofür es wörtlich steht.
Okay, also wörtlich heißt es Involuntary Celibate. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Übersetzt heißt es ja dann unfreiwilliger Zölibat. Und Insels glauben, dass sie keinen Zugang zu Sex haben. Also es sind halt Männer, die Insels sind, ausschließlich. Und sie glauben halt, dass sie keinen Zugang zu Sex haben, aufgrund von genetischen Faktoren, evolutionär vorgegebener Prozesse der Partnerwahl und gesellschaftlichen Strukturen. Also die glauben quasi, dass ihr physisches Erscheinungsbild und ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten dazu führen, dass sie unattraktiv für Frauen sind. Und die Insels stellen auch ihre Unattraktivität zum Beispiel durch so eine Reihe von Messungen fest. Also wie groß sie sind, wie viel die wiegen, wie ihr Knochenbau ist, wie die Abstände zwischen bestimmten Gesichtszügen sind, ob sie eine Glatze haben, wie die Größe der Handgelenke ist. Also ganz viele auch biologische Merkmale. Und die beziehen sich da auf diese Ideologie, ich weiß nicht, ob du schon mal Lockism gehört hast.
Nee.
Das ist ein Begriff, der die diskriminierende Behandlung von Menschen beschreibt, die als körperlich unattraktiv gelten. Dabei wird dann sowas, du kennst das ja, wenn irgendwie, kennst du diese Artikel, die schönste Frau der Welt ist die und die, weil man hat die Symmetrie in ihrem Gesicht so und so gemessen.
Ja, das gab's mal bei Galileo.
Steckt aber auch so ein bisschen, also ist auch ein bisschen angelehnt an diese, an Rassenlehre oder
Ja, ist schon verwandt damit. Es gab das, also ich meinte
sorry,
das.
Sorry, Galileo, ja.
Meinte das ernst, die haben mal, das war bei Galileo, so ein Programm genutzt und Models dann vermessen bei irgendeinem Schönheitswettbewerb.
Schrecklich, Alter.
Und dann, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, aber das haben die auf jeden Fall gemacht und dann verglichen mit so Ideal. Oder haben die Symmetrien gemessen im Gesicht und dann festgestellt, dass wir unsymmetrische Gesichter. Das ist ganz weird, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber
hier, dieses Jahr hat das doch die Blonde von Killing Eve, heißt die Serie so. Die hat wohl das perfekt symmetrische Gesicht.
Finde ich ganz, ein weirdes Gesicht.
Ja, Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall glauben die Insel auf jeden Fall, dass halt Männer, die diese Attribute alle haben, also zum Beispiel markante Wangenknochen oder große Hände, Sex bekommen von Frauen. Und denen ist das halt alles verwehrt. Und das reden die sich halt auch ein. Die beleidigen sich halt auch in diesen Online-Foren. Oder sagen dann so, schick mir mal deine Inselhand, wie klein und mickrig die ist und sowas.
Weird.
Oder ich habe einen kleinen Penis oder rate my ugly Penis und so. Und dann aber nicht so sexuell so, dass sie beschimpft werden wollen oder so, sondern die versinken in ihrem Selbsthass und in ihrem Selbstmitleid und hassen Frauen, weil die Frauen, ja, die sogenannten, die nehmen nur die Chats, Chats sind im Inseldom, so nennt sich diese ganze Welt, sind die Männer, die, auf die die Frauen stehen, die so brutal sind. So Jason Momoa wäre ein Chat zum Beispiel oder Channing Tatum wäre ein Chat für die.
Jetzt nennst du aber nur so Sexsymbole.
Ja. Ja, ich wollte jetzt extra deutliche, keine Ahnung, wer wäre denn, Jürgen Vogel wäre wahrscheinlich kein Chat.
Welchen Chat?
Weiß ich nicht, liebe Inselgemeinde, könnt ihr mal bitte Raffi raten?
Hallo, wäre ich ein Chat für euch?
Was er ist.
Nee, also, Gott, ich wollte jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, das nee, ist natürlich.
Aber die glauben auch tatsächlich daran, dass, das meinte ich eben wegen so Rassenlehre und NS-Zeit, die sowas alles, die glauben auch daran, dass nur diese Leute sich gut reproduzieren können. Versteht man, was ich sagen will?
Ja.
Ja. Es hat doch einen Begriff Eugenik. Heißt es so?
Weiß ich nicht.
Dass quasi die guten Gene sich da nur miteinander vermischen.
Ich weiß es nicht, wirklich ja. Nicht.
Bitte sag mir, wenn es falsch war. Ich meine, es würde so heißen.
Was der Nationalsozialismus ja auch propagiert hat, ist der Sozialdarwinismus.
Ja. Diese Theorie wird auch ganz oft bei den im Inseldom beschrieben. Also, dass sie halt gar keine Chance haben, sich sexuell
ich möchte nicht, dass hier der Begriff Theorie benutzt wird dafür.
Warum?
Weil das keine wissenschaftliche Theorie ist. Sozialdarwinismus.
Sozialdarwinismus, Entschuldigung.
Der
das habe ich nicht mit Absicht gemacht.
Nee, ich sag's nur. Weil man, also, man benutzt das Wort Theorie.
Das ist keine
auch,
wissenschaftliche Theorie.
Ja.
Okay.
Man benutzt das ja auch bei Verschwörungstheorie, aber Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, sagen, okay, das ist falsch, weil, oder das ist irreführend, weil man das damit auf eine Stufe hebt, wie.
Okay.
Genau.
Ja, ist gut zu wissen. Also habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
In Deutschlandfunk Kultur spricht auch Sozialpsychologe Rolf Pohl über Insels und da, über Insel, ich glaube, Insel ist schon der Plural, und da würde ich dir gerne was draus vorlesen. Ja. Jahrelang hat er nämlich zu Insel und Gewalt gegen Frauen geforscht. Das ist eine ganz starke Bindungskraft, erklärt Rolf Pohl. Hass gegen äußere Feinde, gegen konstruierte Feinde. Das steht aber natürlich im Widerspruch zu dem Selbstbild. Der Ausgangspunkt bei den Incels ist ja, dass sie sich für nicht attraktiv finden, dass sie sich unglaublich lange darüber auslassen und dass sie nicht die richtige Größe haben, dass der Penis nicht groß genug ist und so weiter. Eine Kieferoperation auf beiden Seiten sei die einzige Lösung. Aber die meisten Chirurgen bekommen Asymmetrie dadurch auch nicht behoben und oft sieht man danach immer noch schief aus. Das kotzt mich an. Ich hasse mein beschissenes, schiefes Gesicht. Also das zitiert der Pohl von den Incels. Sozialpsychologe Pohl sagt dazu, das heißt, sie beklagen ihre geringe Ausstattung. Es ist eine unglaubliche Minderwertigkeit und gleichzeitig wird die kompensiert durch ein narzisstisches Gefühl von Größe, Allmacht und Zusammengehörigkeit. Und dieses Gefühl von Größe und Allmacht, das hatte der Elliot Rodger ja auch, ne? Der war ja auch in diesem Manosphere unterwegs, also in diesem Internet, wo so all diese Frauenhassseiten ineinander fließen unterwegs. Also wer weiß, vielleicht war er auch in der Inzest-Szene wirklich unterwegs. Übrigens, meldet euch da nicht an, man kommt ganz, ganz leicht auf die Seiten. Ich wollte es eigentlich erst machen, aber Raffi hat mich davon überzeugt, dass es keine gute Idee ist, sich mit diesen Leuten anzulegen, die Frauen hassen als Frau. Er hat wahrscheinlich recht. Er hebt dir recht. In den Foren bestätigen sich Incels gegenseitig ihre Sicht auf die Welt. Sie tauschen Videos aus, erfreuen sich an der Gewalt gegen Frauen. Doch ihr Hass richtet sich nicht nur gegen Frauen, sondern auch oft gegen Juden oder People of Color. Eine Studie aus Deutschland, der Schweiz und den USA zeigt, dass sich verschiedene Gruppen von Frauenhassern immer stärker im Netz radikalisieren. Die Forscher haben zwischen 2005 und 2019 veröffentlichte Posts analysiert und sind auf steigende Gewaltbereitschaft und Hass gestoßen. Wundert dich irgendwie?
Nö. Da war doch letztens wieder dieser YouTuber, das ist YouTuber? Auf TikTok ist das doch getrendet, dieser eine Typ, der so super viel extremst misogynen Scheiß ablässt. Den haben sie doch dann irgendwo festgenommen, in Rumänien, glaube ich, weil er dort mehrere Frauen festgehalten hat und zur Prostitution gezwungen oder irgendwie so. Er und sein Bruder hat sich immer gebrüstet, dass er so frauenfeindlich ist und dass Frauen minderwertig wären.
Ich finde TikTok auch extrem krass, wie oft ich da schon Videos gesehen habe von irgendwelchen Männern, die Scheiße in die Kamera labern, wie Frauen sich anziehen sollen, oder dieses Typ, wo der vom Dach einer Frau hinterher pfeift und die ihm nicht zurück anguckt und der sich dann übelst über diese Frau aufregt, dass sie ihn nicht abgöttisch nach oben hinterher guckt. Also extrem viel. Und dann auch, wo Frauen so gewürgt werden oder so dann TikToks, wo so, ich will auch, dass er mich so wirkt und so. Aber halt auch von Kindern oder Jugendlichen, die das halt noch gar nicht reflektieren können, was halt auch Einverständnis und so angeht. Weißt du, was ich meine? Das finde ich halt super gefährlich.
Ja, mich wundert das nicht. Also auf Instagram herrscht ja auch ein überwiegend sehr rückständiges Frauenbild, wenn du dir Accounts anguckst. Und das hat, und das zieht natürlich seine weiten Kreise. Also
Es gibt natürlich auch sehr viele gute Profile, die darüber aufklären. Also mir fällt gerade zum Beispiel diese Was Tara sagt ein, die Videos von ihr, die kennst du ja, ne? Die hat so eine Rubrik, die heißt TikToxic, wo sie quasi immer diese Videos nimmt und die halt quasi aufdröselt und mit den Männern so tut, als ob sie reden würde. Also es ist schon, ich glaube, dass man da halt ganz viel Präventionsarbeit leisten muss, aber darauf komme ich gleich zurück, wenn es um Präventionsarbeit gegen diese Inselgemeinde geht. Es gibt übrigens auch Hinweise darauf, dass die Attentäter von Halle und Hanau Verbindungen in die Inselszene hatten. Die töteten ja auch nicht nur aus rechtsextremen Motiven, sondern auch aus einer antifeministischen Ideologie heraus. Der Halle-Attentäter nutzte in seinem Manifest typische Begriffe der Insel-Community und während der Tat hörte er auch ein Lied, das so als Inselhymne in der Community gilt. Und spricht da auch in diesem Lied von Dropping Red Pills on the Normal Facts. Und Red Pill ist so ein Begriff, der halt in der Community genutzt wird, also das ist ein bisschen an die Matrix-Ideologie angelehnt. Die Red Pill soll die Pille der Wahrheit sein, die man den Leuten zu schlucken gibt. Und zwar zum Beispiel, dass Frauen scheiße sind, dass hässliche Männer nie Sex haben werden und sowas. Und Normal Facts sind halt quasi, werden auch im Inseldom Normies genannt. Männer, die sich nicht zu den Insels bekennen. Du wärst ein Normie. Du wärst kein Chat. Du wärst wahrscheinlich ein Normie.
Oh, Money.
Soziologin Veronika Kracher, heißt wirklich so, hat zu Insels geforscht und in ihren Foren recherchiert. Sie sieht das Internet als Brandbeschleuniger für antifeministische Gewalttaten. Mitnichten ist jeder User auf diesen Foren in der Lage, eine Gewalttat zu begehen, sagt sie. Aber es ist eine Atmosphäre, in der man Gewalt legitimiert, glorifiziert und als Wiedergutmachung der narzisstischen Kränkung, keinen Sex zu haben, begreift. Das kann dazu führen, dass User diese Foren für sich beschließen, eben Gewalttaten auszuführen. Das kann sich in sexueller Belästigung artikulieren. Das kann sich aber auch im schlimmsten Falle im frauenfeindlichen Terrorakt artikulieren, so wie es hier bei Elliot Rodger der Fall war. Das sind eben nicht nur ein paar frustrierte junge Männer, sondern das können frustrierte junge Männer sein, die ihren Frust in Gewalt übersetzen. Und die Veronika Kracher sieht so ein überholtes Bild von Männlichkeit auch als Ursache, die als Möglichkeit für diesen Inselhype in der Community Ursache sein kann. Wie siehst du das?
Ja, habe ich ja eben schon gesagt, dass veraltete Geschlechterrollen da natürlich auch mit zugrunde liegen. Also auf beiden Seiten, ist ja nicht nur ein veraltetes Männerbild, das ist ja auch ein veraltetes Frauenbild.
Ja.
Ja.
Eine Studie der Uni Leipzig von 2020 zeigt, jeder vierte Mann in Deutschland hat noch immer ein geschlossenes, antifeministisches Weltbild. Um das zu ändern, muss laut Pohl schon in der Jugend ein anderes Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit gelernt werden. Auch Soziologin Kracher verweist darauf, dass viele junge Männer in der Pubertät enormen Druck erleben, dieses überholte Männlichkeitsideal erfüllen zu müssen. Ja, da kann ich vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen und ich erlebe das da auch, wie krass die halt auch von ihren Eltern natürlich geprägt, ist ja klar, dieses Bild haben, dass Frauen Jungfrauen sein müssen. Sie aber schon mit ganz vielen Mädchen schlafen dürfen, was ihre Freundinnen anziehen dürfen, wenn sie nicht dabei sind. Auch in meinem Freundeskreis, ich meine, ich will mich nicht von Sexismus frei sprechen, ich glaube, das kann keiner, fällt es aber immer wieder auf. Ich glaube, das wird man auch nicht ganz rauskriegen, aber da sollte man natürlich auch schon ansetzen, die Kinder zu informieren. So zum Beispiel, ne, hör mal, wenn beide damit einverstanden sind mit dem Geschlechtsverkehr, dann dürfen auch beide mit vielen Partnern schlafen, wenn das gewollt ist. So, ja, weißt du, was ich meine? Also jetzt nicht bei Kindern, bei Jugendlichen.
Gehst du davon aus, dass jemand aufgeklärt ist und in der Lage ist, Kinder darüber zu informieren? Wenn aber Leute beigebracht bekommen, weiß nicht, dass die Frauen noch Jungfrauen sein müssen, dann ist da aber ja schon Hopfen und Malz verloren.
Richtig, genau. Wenn halt die Person, die für die Bildung zuständig ist, denen halt das nicht beibringt, dann ist halt, oder die halt die Infos aus Medien wie TikTok kriegen, wo dann halt so irgendwelche Autos so einen Blödsinn labern, das ist dann scheiße. Relativ viele Incels geben in den Foren auch an, dass sie Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben, weil sie eben diesen Ansprüchen an Männlichkeit nicht genügen konnten. Anstatt jedoch zu dem Schluss zu kommen, dass das Problem die herrschende Männlichkeitsvorstellung sind, wollen sie sich dann doch in ihrer Männlichkeit vergewissern, indem sie halt Frauen abwerten.
Echt 1A?
Ja, echt scheiße, ey. Incel glauben, dass Frauen sie unattraktiv finden und nur an gut aussehenden Alpha-Männchen interessiert sind, was wir eben schon gesagt haben. Und da gibt es diese 80-20-Regel, die von den Incels häufig erwähnt wird. Die besagt, dass die attraktivsten 20% der Männer 80% der Frauen für sich beanspruchen würden.
Weird.
Ich habe dir auch mal ein paar Begriffe aus der Insel-Community mitgebracht und du darfst so ein bisschen raten, was die bedeuten. Okay? Wir haben ja eben von der Red Pill gesprochen. Was glaubst du, ist die Black Pill?
Todespille.
Raffi, Alter. Jetzt laberst du nur noch irgendwelche Blödsinn, weil du Hunger hast.
Ich habe doch gerade Ofenkäse gegessen.
Ja, eben. Ich habe auch Hunger. Naja, ich sag dir, was die Black Pill ist. Ja. Okay? Die Black Pill-Philosophie besagt, dass der Erfolg eines Menschen bei der Partnersuche ausschließlich von seiner körperlichen Attraktivität abhängt. Also das ist das Erste, woran die glauben.
Und das ist genau nicht so. Für alle Incels da draußen.
Möchtest du dazu noch mehr sagen? Du klingst als ob
wie
du dafür irgendwie...
Wie dämlich sind die? Hä? Wie dämlich sind
die? Ja, die sind halt... Die haben ganz krasse Minderwertigkeitskomplexe.
Meinst du? Fällt. Echt?
Jo. Also die glauben, dass die von Geburt an festgelegt ist, dass die keinen Sex haben und dass die genetisch minderwertig sind.
Die sollten
sind.
Halt keinen haben und sich nicht fortpflanzen.
Nee, ja, eigentlich nicht.
So, da, nächster Begriff bitte.
Ja.
Ich bin jetzt heiß auf richtig raten.
Blue Pill.
God damn it, immer diese Pillen. okay, also Blue Pill. Red Pill war die Wahrheitspille. Black Pill war nochmal was?
Dass die körperliche Attraktivität... davon abhängt, ob man halt Sex hat oder nicht.
Okay, Blue Pill, vielleicht die Verblendung der anderen, das nicht zu wissen?
God damn it, girl. Nach Ansicht der Incels verbleibt ein Individuum, das die Blue Pill geschluckt hat, in einem Zustand glückseliger Unwissenheit.
Bang.
Und ist noch nicht aufgewacht, dass die Gesellschaft Männer gegenüber Frauen diskriminiert. Sehr gut, Raffi. Okay, Dann, was war ein Chat nochmal?
So ein attraktiver Alpha-Male.
Ja, der Archetyp des Alpha-Männchens. Ja, dann unterscheiden Insel zwei Frauenarten, Stacys und Beckys.
Ah, das hast du mir erklärt. Stacys sind die bösen Frauen, die sie ablehnen, und Beckys sind aber noch die okay sind.
Ich erkläre es dir nochmal ein bisschen, okay? Jemand hat das visuell erklärt in einem Buch über Incels, und das lese ich dir mal vor, ja? Also, eine Becky ist die, die weite Schlabberkleidung trägt, um kleine Titten oder einen flachen Hintern zu verstecken, oh, und super enge Yogahosen tragen muss, um ein paar Blicke zu erhaschen. Sie trägt einen 5-Dollar-Rucksack und hat einen nerdigen Dutt. Fühl mich irgendwie angesprochen. Weil sie denkt, dass Jungs den natürlichen Look mögen. So ist so in Anführungszeichen gestellt. In einer anderen Version ist die Becky eine Feministin, die wahrscheinlich ihre Haare grün, rosa oder blau färben wird, nachdem sie das College besucht hat und provokative Bilder postet, weil sie Aufmerksamkeit braucht, obwohl sie eine 6 von 10 ist. Stacy wiederum, also eine Stacy, hat natürliches blondes Haar und zeigt ihren Körper online, weil sie weiß, dass sie mit jungfräulichen Verlierern viel Geld machen kann.
Klar.
Eine Stacy hat außerdem einen natürlichen, kurvigen Körper mit großen Titten und großem Arsch, die Männern sofortige Erektionen verschaffen. Ihr Make-up ist perfekt. Es ist lustig beschrieben, aber so sehen die das halt. Ihr Make-up ist perfekt und sie trägt eine 2000 Dollar Gucci-Tasche und lebt im Luxus. Ich wusste schon immer, dass ich eine Stacy bin. Nein, natürlich nicht. Also, und wenn in diesen Foren halt über diese Frauen geredet wird, dann ist die Stacy die Frau, mit denen die niemals Sex haben werden, weil die Stacy nimmt sich nur die Chats. Die Beckys, auf die sind die aber eigentlich am abgefucktesten. Weil die Becky diejenige ist, die den Incels eigentlich Sex schuldet, weil das ja so eine normale Frau ist. Verstehst du, das ist ein bisschen kurios, ne? Weil die wissen, bei der Stacy haben die sowieso keine Chance. Ja, aber Becky schon. Ist die, die den eigentlich Sex schuldet, aber das verwehrt. Und dann kommt so, wer denkt die, wer die ist. Es gibt darüber auch super viele Zeichnungen, wo so Stacys und Beckys aufgezeichnet sind. Und kennst du dieses von der AfD, dieses Bild?
Ja, ja.
Und das finde ich ein bisschen kurios, weil es ist genau die gleiche Zeichnung. Also auch ein bisschen, aber gut, das ist ja auch nicht verwunderlich, ne?
Ja.
Also Rassenideologie bei den Inselleuten und AfD. Das verträgt sich ganz gut bei den Ottos zusammen. Ja, wir haben zum Schluss noch, will ich noch ein bisschen drüber reden, was man denn machen kann, um da irgendwie präventiv ein bisschen dran zu arbeiten, dass, weiß ich nicht, Jungs nicht in diese Insel-Szene abrutschen.
Die Eier abschneiden.
Genau, das war's heute mit Ofen-Castle-Crimes. Nee, also, wie wir schon gesagt haben, ist es ganz wichtig, dass man die digitale Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen stärkt und schon von Beginn an stärkt. Und auch, dass man Informationen über die verzerrte Realität des Insel-Narrativs gibt. Also, dass man darüber informiert, dass es das gibt. Weil viele gelangen dann in solche Foren und fühlen sich dann da irgendwie aufgehoben und wissen gar nicht, was geht denn da überhaupt ab. Ebenso ist es halt auch wichtig, Sex und Sexualität bei Jugendlichen zu entmystifizieren. Also, was ich eben schon gesagt habe, ne, dass man mit Jugendlichen drüber redet, dass, ne, Sex was Normales ist und dass es gut ist, wenn es halt im Einvernehmen passiert und dass auch Frauen viel Sex haben dürfen, genauso wie Männer viel Sex haben dürfen, wenn es halt im Einvernehmen passiert. Oder dass man auch, ne, keinen Sex haben muss, wenn man es nicht will. Also generell halt das Thema Sex anzusprechen. Wie oft will ich Sex sagen? Sex, Sex, Sex? Ja. Auch wichtig ist, eine gesunde Perspektive auf den eigenen Körper und die eigene Sexualität zu gewinnen. Einschließlich des wichtigen Begriffs der Zustimmung in einer sexuellen Beziehung. Das ist ja das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Dann müssen wir natürlich auch die Art und Weise ändern, wie wir in den sozialen Medien miteinander umgehen. Also so Thema Hate Speech, ne? Wie man damit halt Leute verletzen kann und was es halt für Auswirkungen hat.
Aber das gehört für mich, also zu Internetkompetenz und
zu digitaler Medienkompetenz, genau. Da gehört auch sowas zu wie, was ist Trolling, ne, was ist Shitposting, was sind Provokationen, dass man das alles mal so irgendwie auf die Agenda bringt. Dann ist es auch wichtig, die Betreuungspersonen aufzuklären, also die Eltern zum Beispiel oder, weiß ich nicht, Lehrer, Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Kinder, PflegerInnen, keine Ahnung, also alle Leute, die irgendwie zu der Erziehung von Kindern und Jugendlichen beitragen. Also die müssen halt, geht halt nicht darum, dass die unbedingt wissen, was genau die Plattformen sind, auf denen die Kinder sind, aber die müssen halt schon so ein bisschen wissen, was geht da ab und welche Gefahren können da lauern und auf was muss ich achten, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie bei meinem Kind am Laptop sehe, okay, da ist ein Meme über Chats. So, dann bin ich schon mal aufgeklärt darüber, oh, auf was für Seiten treibt er sich rum und können wir darüber reden. Also ich muss schon sagen, mich hat diese ganze Recherche zu diesem Inselthema so was von beschäftigt, weil da dieser Hass, der einem da entgegenkommt, so groß ist. Und ich muss auch ehrlich sagen,
wundert dich das? Also mich wundert das überhaupt nicht.
Mich wundert es nicht, aber mich wundert so krass diese Selbstzerstörung, mit der die agieren.
Ja, aber der Hass gegen andere richtet sich ja immer erstmal gegen sich selber.
Ja, es war mir nur nicht bewusst, dass das so groß ist und mit welcher Aggressivität das passiert in dieser Community.
Ja.
Also wirklich, wo auch Frauenhass, damit sind wir ja immer wieder konfrontiert, aber in diesen Foren geht es halt wirklich darum zu glorifizieren, wenn Frauen getötet werden, da werden Videos hochgeladen, wenn Frauen vergewaltigt werden, wenn Frauen geschlagen werden, dann wird dafür applaudiert oder sowas. Also mich wundert es nicht, nee, aber mich schockiert es halt, wenn du es halt recherchierst und so viel zu dem Thema siehst, dann ist es, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen heftiger. Und umso wichtiger, dass man darüber aufklärt, dass es diese Community gibt. Und wenn man nur irgendwie einen damit erreicht, der vielleicht schon mal was bei einem Freund oder Freundin gesehen hat, so dann finde ich, ist es irgendwie schon genug, was man mit dem Podcast erreicht hat. Oder auch einfach generell darüber zu informieren. Weil das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux, ne? Erzählt man die Geschichte vom Elliot oder will man über die Insel-Szene aufklären? Aber da wir True Crime machen, müssen wir irgendwie beides unter einem Hut kriegen. Das sage ich ja immer wieder, dass ich das auch manchmal schwierig finde. Mensch, das war aber heute auch eine heavy Folge, ne?
Mhm. Was machen wir für eine Kategorie?
Achso, du möchtest jetzt zu den glücklichen Sachen kommen, ne? Ja, ich glaube ich auch. Kategorie, guter Übergang. Wir suchen für das Jahr 2022 wieder eure Money-Story des Jahres.
Oh, Steins Arm.
Und letztes Jahr haben Jess und Brennan von Grabesstille tatsächlich unser Paket gewonnen. Ihr kriegt nämlich als Preis ein Guilty Pleasure Ofenkäse-Crimes-Paket. Darin sind all die Dinge enthalten, die wir gerne Guilty Pleasure-mäßig essen, hören, mögen. Ich verrate nicht zu viel, aber es wird ein Paket geben. Und das versenden wir dann an den oder diejenigen, die uns auf Instagram ihre Omani-Story des Jahres schreiben. Was ist eine Omani-Story, Raffi? Beschreib es.
Wenn Kathi unwissentlich Eidechsen-Scheiße frisst, ist das ein Omani.
Ja, eigentlich sollte ich das Paket an mich selbst verschenken. Das wird schwer zu treffen.
Oder an das Familienmitglied meinerseits, deren Hund und Staubsaugerroboter in die Scheiße in der Wohnung verteilt haben.
Ja, wir werden auf jeden Fall natürlich nicht euren Namen sagen, wenn wir diese Geschichte hier im Podcast präsentieren. Wenn wir nicht. Das ist ja natürlich Ehrensache. Ja, aber dann fange ich direkt mal mit einer Omani-Story an. Von vor 2 Wochen war es, glaube ich. Ich war auf dem Weg zum Schwimmen, hatte eine relativ dicke Jacke an und eine relativ dick gefüllte Tasche dabei. Und Raffi weiß das, ich sitze in meinem kleinen Ford Fiesta immer so, als ob ich Fahranfängerin wäre und sitze da immer ganz vorne eingeklemmt und wollte da mit meiner Tasche über die Schulter aussteigen und klemme ich mit meiner Tasche an der Hupe ein und hupe, also ich komme nicht mehr von der Hupe los. Ich hupe wirklich durchgehend, weil ich nicht rein und raus aus dem Auto kam und vor mir stand halt ein Polizeiauto und ich sehe nur, wie dieser Polizist aussteigt, an mein Fenster klopft, also so an die Windschutzscheibe, die Tür hatte ich auf. Ich weiß auch nicht, warum der nicht zu mir gekommen ist und sagt, alles okay bei Ihnen? Und mich halt sieht, wie ich halt am Struggeln bin mit dieser Tasche wie so ein kleiner dicker Schneemann gefangen bin. Das ist mir auch schon mal passiert, da waren Jungs oberkörperfrei an der Ampel und ich bin einfach auf die Hupe mit meinem Ellenbogen gekommen.
Klar.
Und das hat halt so gewirkt, als ob ich die so aus Geilheit angehupt hätte. Aber dann haben die so Zwinker-Smiley gemacht. Das war so peinlich.
Ja, komm.
Nein, ich hab die nicht angehupt.
Die waren groß, hatten dunkle Haare.
Nein,
Bart.
Das war's nicht du. Wenn's du wärst, hätte ich dich angehupt.
Oh.
Ja, das war meine Omani-Story.
Ich kann mir halt vorstellen, wie du so vor und zurück und die ganze Zeit.
Es ging gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich da eingeklemmt habe. Die Tasche hat halt auf die Hupe gedrückt. Ja, ich habe es dann rausgeschafft. Der Polizist hat sich auch köstlich amüsiert.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, was hast du für uns dabei?
Ich überlege gerade. Oh Mann, es.
Was? Du hast eben gesagt, ich habe was, als wir angefangen haben.
Ja, das war gelogen.
Ein Arschkeks, ey. Alter, ey. Leute, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Soll ich dir wieder eine Kategorie geben?
Shoot.
Okay, willst du Guilty Pleasure or Money oder?
Nee, du sollst mich ja nicht fragen, du sollst mir eine geben.
Ja, okay, komm her. Guilty Pleasure.
Kategorie?
Ja. Umzug.
Hab ich doch letztens schon gesagt.
Scheiße. Guilty Pleasure. Körperpflege.
Okay. Körperpflege.
Ich sag nicht Zähne putzen.
Körperpflege, Guilty Pleasure.
Ja, ich dachte, ich nehme mal was necessary ist, aber du musst ein Guilty Pleasure dafür finden.
Was ich Guilty Pleasure finde, ist so, sich zu rasieren. Also ich habe im Moment einen Schnurrbart. Und den frei zu rasieren vom Rest, ist, finde ich, gibt mir tiefe Zufriedenheit.
Okay.
Keine Ahnung.
Aber ich finde dieses Geräusch beim Rasieren tatsächlich guilty pleasure. Dieses
Wieso gehst denn du dir jetzt ins Gesicht damit? Hast du schon einen Damenbart oder was?
Das ist sexistisch, Raphael. Damenbart. Hast du schon einen Damenbart? Weil entweder habe ich einen Bart oder keinen Bart. Aber ich habe doch keinen Damenbart.
Wieso
ich habe Haare
nicht?
An der Oberlippe und das ist. Ich habe Haare an der Oberlippe und es ist völlig normal, als Frau Haare an der Oberlippe
ja,
zu
okay.
haben. Du küsst mich doch auch damit.
Ja, aber wieso hast du dir du hast ja diese Bewegung an der Backe gemacht, da hast du doch
ja,
keine
um
Haare.
Ja, um das Geräusch nachzumachen. Ich mag das Geräusch zu hören, wenn Männer sich rasieren.
Du beschimpfst mich immer, wenn ich mich rasiere. Ich Warum? Soll meinen Bart nicht abmachen.
Ja, aber das Geräusch finde ich schön. Ich mag das Geräusch, wenn Bärte rasiert werden.
Okay. Magst aber keine bartlosen Männer.
Ja, aber das ist ja nur meine Präferenz. Aber ja, das aber Geräusch mag ich.
Verstehst du schon das Paradox dahinter?
Nee, ich mag einfach das Geräusch. Ich mag ja auch, guck
Leute,
mal, ich
sinnlos,
kann ja
Leute.
Auch, weiß ich nicht, das Fell von Spinnen mögen, aber Spinnen gruselig finden. Leute, wenn ihr denkt, ne, dass Raffi und ich auch noch so einen Quatsch-Podcast einfach machen sollen, dann sagt es uns bitte, weil das, glaubt, das bieten wir alles an. Wir decken alles ab.
Hier wird doch nichts rausgeschnitten heute.
Wirklich? Dann sage ich jetzt mal, was du eben gesagt hast, was du an Körperpflege magst. Hast du gesagt, Finger im Po Mexiko. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Weil Raffi einfach durch ist. Der Ofenkäse, ich glaube, irgendwas war da drin.
Ja. Ja, ja, die hat mir eine Wodka-Spritze reingedrückt. Also in den Ofen.
Alter. Gut, wir sagen heute. Wir machen hier Ende. Tschö,
Martin.